Ihr Lieben, wir wollen heute Morgen uns das Herz Gottes in Jesus weiter anschauen. Und zwar, indem wir uns das vierte Wort vom Kreuz. Wir gehen durch eine Reihe, das ist alles Vorbereitung für unsere Zeit auf Karfreitag. Jetzt ist die Woche. Ja, das ist jetzt die Karwoche. Das ist die Woche, wo Jesus Sonntag nach Jerusalem einzog und wo dann innerhalb von Tagen so viel geschehen ist. Und wir haben einen Gang durch die Worte Jesu, die letzten Worte Jesu am Kreuz, wobei wir heute das vierte Wort uns anschauen möchten. Das dritte Wort haben wir am 12. März im Rahmen eines Austauschgottesdienstes uns angesehen. Das Wort Jesu an seine Mutter und an den Jünger, den Jesus liebte. Am 19. März haben wir einen zweiten Teil über das zweite Wort Jesu, ein gewaltiges Wort, was er zu diesem Verbrecher am Kreuz sagt: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das war alles Vorbereitung auf das, was wir in dieser Woche sehen und erleben dürfen. Soweit der Plan. Und am Karfreitag, ihr Lieben, kommt und dann wollen wir ein Kurzprogramm durch die letzten Worte Jesu am Kreuz miteinander uns anschauen und das auf uns wirken lassen. Jesu viertes Wort am Kreuz. Das Wort der Verlassenheit. Ein Wort der Verlassenheit. Ich lese uns aus Matthäus-Evangelium und wer den Text dazu haben möchte, im Markus ist es nahezu identisch. Markus 15, ich lese uns nach Matthäus aus Kapitel 27, die Verse 45 und 46. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme und sagte: Eli, Eli, lema sabachthani. Was heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist das Schrecklichste, was du dir vorstellen kannst? Wovor hättest du am meisten Angst, wenn es eintreten würde? Ich weiß, das ist kein guter Predigteinstieg. Aber das ist ein Predigteinstieg, der zu diesem Text genau ins Schwarze trifft. Ist es tiefste Einsamkeit und Verlassenheit? Was ist deine tiefste Angst? Einsamkeit und Verlassenheit, wie es bei Jesus war? Wenn es etwas gab, was Jesus mehr fürchtete, selbst Jesus, der Sohn Gottes, was er mehr fürchtete als alles andere, dann war es Verlassenheit von seinem Vater. Dieser Moment der Verlassenheit. Als Jesus im Garten betete und sein Schweiß aus Angst zu Blutstropfen wurde, denke ich, hat er genau an diesen Moment gedacht. Das war das Schrecklichste, was er sich vorstellen konnte. Und das Schrecklichste trat für ihn ein. Hier geschah etwas, was Jesus in Ewigkeit noch nie erlebt hat. Eine Trennung zwischen ihm und seinem himmlischen Vater. Was in sich schon, wenn man drüber nachdenkt, eine Unmöglichkeit ist. Das geht gar nicht. Und von daher begegnen wir etwas, was hier ein unglaublich tiefes Geheimnis ist. Und ich maß mir nicht an, euch heute Morgen das Geheimnis zu lüften, an dem ich selbst schon seit Jahrzehnten arbeite. Aber ich hoffe, dass ich das ein oder andere vielleicht erwähnen kann, was hilfreich sein kann. Dieser Tag an sich, ihr Lieben, ist schon der dunkelste Tag in der Geschichte der Menschheit überhaupt. Der Todestag Jesu ist der dunkelste Tag in der Geschichte. Aber von allen schrecklichen Momenten an diesem Tag ist dieser Moment der schrecklichste. Wir sehen einen Moment der Verzweiflung Jesu, wie es ihn nie gab. Und Jesus macht sich mit diesen Worten Raum in seiner Seele. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Evangelien überliefern uns 7 Worte von Jesus am Kreuz. Zahl 7 als Zahl der Vollkommenheit. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich die Reihenfolge. Die haben wir nicht so in der Bibel aufgeführt, aber das ist, was die meisten Theologen als Reihenfolge sehen, wie diese Worte wahrscheinlich über diese 4 Evangelien hinweg von Jesus gesprochen worden sind. Und sie liefern uns einen Blick in das Herz Jesu, in das Herz Gottes selbst, wie kaum etwas anderes. Was können wir dankbar sein für diese Worte? Für diese Worte, seine Todesworte. Seine Todesworte, seine letzten Worte. Ein Wort der Vergebung, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ein Wort der Erlösung, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ein Wort der Fürsorge, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Das ist deine Mutter zu Johannes. Ein Wort der Verlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Wort der Qual, mich dürstet. Ein Wort des Sieges, es ist vollbracht. Und ein Wort der Hingabe. Vater, ich befehle meinen Geist, deine Hände. Soweit. Frage einfach mal für uns heute Morgen. Jetzt habt ihr diese 7 Worte gehört. Was macht dieses eine Wort, was wir uns heute Morgen anschauen wollen, im Vergleich zu diesen 7 Worten so außergewöhnlich und besonders? Was macht dieses Wort so besonders? Ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, mag ich euch nennen. Das erste ist, es ist das erste und es ist das schlimmste Wort der Qual, das Jesus ausspricht. Es ist das erste und das schlimmste Wort der Qual. Für die, die dabei waren, die ersten 3 Worte Jesu waren ganz besondere Worte der Liebe, nicht wahr? Es ist interessant, er wird geschlagen, er wird ans Kreuz genagelt. Und was tut er in seinen ersten 3 Worten? Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und Mutter, das ist jetzt dein Sohn. Und Johannes, das ist deine Mutter. In den ersten 3 Worten denkt er nur an andere. Nur an andere. Unglaublich. Was allein das schon aussagt über sein Herz. Was das an der wahren Natur Gottes offenbart. Diese bedingungslose Liebe, die egal wie man schlägt, nicht zurückschlägt. Zweitens, es ist das Wort der Mitte. Es ist das Wort der Mitte. Wenn ihr euch an diese Grafik noch erinnern könnt, habe ich euch mal gezeigt, man kann im Prinzip hingehen und alle 7 Worte wie eine Art Parallelismus in der Reihenfolge, wie wir sie definiert haben, gegenüberstellen. Zum Beispiel das erste und das siebte Wort ist was? Ein Gebet ist ein Gebet an den Vater. Er beginnt mit einem Gebet an den Vater, er endet mit einem Gebet an den Vater. Das zweite und fünfte Wort ist ein Wort der Erlösung oder des Sieges. Ja, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein und es ist vollbracht. Jetzt gilt es allen. Ein Ausruf an alle, nicht nur für den einen. Das dritte und fünfte Wort ist ein Wort, das von physischem Leid spricht, von körperlichem Leid. Das Leid, was Maria erfahren wird, jetzt ihren Sohn dort so zu sehen, gut, das ist auch ein seelisches Leid. Aber da geht es ja darum, dass sie versorgt ist für die Zukunft. Deshalb vertraut Jesus dem Johannes, seiner Mutter, an. Und Jesus spricht von seinem eigenen physischen Leid im fünften. Und das ist das eine Wort, das im Prinzip 3, 4 und 5 sind die Worte, wenn man so will, die Worte der Schmerzen oder der Qual. Aber das mittlere Wort hebt sich von diesen Worten ab. Weil das ist ein einzigartiges Wort der Qual, wo Jesus nur von seiner Qual redet, was er leidet. Er will, dass wir das wissen und dass wir verstehen, was er durchgegangen ist am Kreuz. Und kein anderes Wort öffnet uns das so sehr wie das mittlere Wort. Wie das mittlere Wort. Drittens, es ist das einzige Wort, das uns Matthäus und Markus überliefern. Die Grafik kennt ihr auch, das habe ich euch schon gezeigt. Von den 7 Worten ist interessant, es gibt keinen Evangelisten, der uns alle 7 Worte nennt. Und es gibt nur ein einziges Wort, was einmal wiederholt wird. Alle anderen Worte finden wir nur ein einziges Mal. Das einzige Wort, was wiederholt wird. Und das einzige Wort, was uns Matthäus und Markus nennt. Sie lassen die anderen 6 Worte aus. Das einzige Wort, was sie nennen, ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist alles, was sie uns von Jesu Tod am Kreuz, von seinen Worten mitteilen. Lukas gab uns 3 Worte, wobei diese Worte mehr den, man könnte sagen, den äußeren Ring bilden, weil das sind die Worte 1, 2 und 7. Johannes gab uns sozusagen die mittleren Worte 3, 5 und 6. Aber Matthäus und Markus gibt uns das mittlere Wort, das Wort im Herzen. Es ist die einzige Frage, darüber schon mal nachgedacht, es ist die einzige Frage, die Jesus je an seinen Vater richtet. Dass er sagt, warum? Und, ihr Lieben, es ist das einzige Wort, in dem Jesus seinen Vater nicht mit Vater anredet. Das hat es auch noch nie gegeben. Wie nennt Jesus seinen Vater? Mein Gott. Und diesem Wort Jesu geht eine 3-stündige, wundersame Dunkelheit voraus. Und all das macht dieses mittlere Wort so einzigartig und besonders. Und ich hoffe, dass das uns einfach hilft zu merken, hier gehen wir wirklich in das Allerheiligste, am Kreuz hinein. Und heute Morgen wollen wir uns dem schwierigsten aller Kreuzesworte Jesu zuwenden und versuchen ein wenig zu verstehen. Was meint Jesus, wenn er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ihr Lieben, bevor wir hier weitergehen, müssen wir erst einmal eine persönliche Verbindung machen. Wir sehen diesen Moment am Kreuz erst dann richtig. Diesen Moment, wenn wir uns selbst dort sehen. Wenn du jetzt sagen kannst, in dir ganz persönlich, das hätte meine Qual sein müssen, das, was Jesus hier versucht auszudrücken. Das hätte das Ergebnis meines Lebens sein müssen. Wenn man mein Leben am Ende zusammenfasst. Und ihr Lieben, wenn wir so anfangen zu denken, das ist richtiges biblisches Denken, dann öffnet das ungeahnte Quellen der Dankbarkeit. Egal, was wir leiden in diesem Moment, egal, was in unserem Herzen ist, egal, was uns gerade traurig macht, wenn wir das richtig anwenden, ist eine Quelle der ewigen Dankbarkeit da. Drei Stunden von 12 Uhr bis 3 Uhr mittags. Die ersten drei Wartewörter waren von 9 bis 12 Uhr. Diese Zeit, ihr Lieben, diese drei Stunden, das ist die Zeit der Dunkelheit, von der hören wir nichts. Das hält die Bibel in Schweigen. Das erste Wort danach ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, die Dunkelheit gehört dazu, zu diesem Wort. Ja, auch dieser Moment, ihr Lieben, ist ein Moment voller Wunder. Der Moment, ein Wort der Verlassenheit. Das erste Wunder, was wir am Kreuz gesehen haben, haben wir im zweiten Wort von Jesus, nicht von Jesus, sondern von dem Verbrecher gehört oder entdeckt. Als er, dieser Übeltäter, dieser Mitgekreuzigte, zu Jesus sagt: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und dann sind wir dem nachgegangen, haben gesagt, wie kommt dieser Verbrecher zu so einer Erkenntnis über Jesus? Weil diese Erkenntnis ist gewaltig. Und wir haben gesagt, das ist ein Wunder. Aber dieses Wunder passiert. Und Jesus, auch wenn sein Vater ihn verlässt und er den letzten Moment, den Antritt über die Schwelle geht zum anderen Reich, ist er dennoch nicht völlig allein. Der Vater gab ihm schon einen Mitreisenden. Und das war keiner von seinen Jüngern. Das war ein neuer Jünger, den er gerade erst am Kreuz kennengelernt hat. Aber das vierte Wort ist eins der wundersamsten Worte mit den meisten Wundern. Das geheimnisvollste Wort. Welche Wunder können wir im vierten Wort Jesu entdecken? Welche Wunder? Ich sehe drei, ihr Lieben. Lutzer hat mir da auch geholfen. Das Wunder der Dunkelheit, das Wunder der Frage Jesu und das Wunder des Schweigens. Fangen wir an. Das Wunder der Dunkelheit. Das Wunder der Dunkelheit. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Erleben diese Dunkelheit, die in der Kreuzigung, in der Zeit der Kreuzigung von Jesus geschah, war übernatürlich, weil sie geschah am helllichten Tag. An dem Moment, wo die Sonne am höchsten steht und dann für drei komplette Stunden. Es gibt kein natürliches Ereignis, womit man das erklären könnte. Eine Sonnenfinsternis, ihr Lieben, kann prinzipiell nie länger sein, eine totale Sonnenfinsternis, als 7,5 Minuten. Es erinnert uns daran, wie schon bei der Geburt Jesu mit dem Stern und so auch bei seinem Tod hier mit der Dunkelheit, dass in entscheidenden Momenten im Leben von Jesus Christus, wo er Entscheidendes tat für uns Menschen, die Schöpfung ein Wort mitzureden hat. Jerobeam Albrecht sagt sogar, Ich habe es nicht im Einzelnen wirklich richtig erforscht, aber sagt, nach den Zeugnissen der Antike wurde diese Dunkelheit in Ägypten, in Griechenland, in Rom und sogar in China beobachtet. Sie beschränkte sich also nicht unmittelbar auf die Umgebung von Jerusalem. Die Dunkelheit erinnert an die 9. Plage der Finsternis in Ägypten. Zur Zeit von Mose. Und an die 10. Plage, womit der Tod der Erstgeborenen verbunden war. Und aus diesem Anlass das Schlachten des Passahlammes, das Freikaufen der Erstgeburt der Hebräer. Die Geschichte wiederholt sich. Die Geschichte wiederholt sich, als dem Tod Jesu, unserem Passahlamm, 3 Stunden Finsternis vorausgehen. Und wir werden an die letzte Predigt von Jesus in Matthäus 24 erinnert, wenn er sagt, die Sonne wird sich verfinstern in der letzten Zeit. Die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen, Matthäus 24, 19. Im Gericht Gottes über die Sünde, das er an seinem Sohn am Kreuz vollzieht, ihr Lieben, sind Zeichen der Endzeit vorausgeschattet. Als ob Gott uns einen Vorgeschmack gibt und sagt, so wird es sein, wenn ihr seinen Tod nicht annehmt. Eines Tages wird aus so einer Finsternis eine ewige Finsternis kommen. William Hendrickson kommentiert die Dunkelheit wie folgt. Die Finsternis bedeutete das Gericht Gottes über unsere Sünden, sein Zorn, der sich langsam im Herzen Jesu entlud, gleichsam im Herzen Jesu entlud, sodass er als unser Stellvertreter schwerste Qualen, unbeschreibliches Leid, schreckliche Isolation und Verlassenheit erlitt. Die Hölle kam an diesem Tag nach Golgatha und der Erlöser stieg in sie hinab und trug ihre Schrecken an unserer Stelle. In den 3 Stunden Dunkelheit, die diesem verzweifelten Schrei von Jesus vorausgingen, ihr Lieben, so sagt Hendrickson buchstäblich, Jesus erlitt die Hölle. Wollen wir wissen, was Hölle ist? Wollen wir nur ein bisschen mal verstehen, was Hölle ausmacht? Hier haben wir das Bild. Was auf Menschen wartet, ohne Hoffnung. Und wie passend ist es, das vor den Augen der Menschen zu verbergen, dass die Schöpfung hier einspringt, wenn der Sündlose für uns zur Sünde gemacht wird. Jesus hat nicht nur unsere Sünde getragen, ihr Lieben. Die Bibel geht weiter. Die Bibel sagt, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Jesus wurde nicht nur mit unserer Sünde infiziert wie ein Virus oder ein Keim. Er wurde mit unserer Sünde identifiziert. Als wäre es seine eigene, obwohl er nie gesündigt hat. Paulus sagt das in 2. Korinther 5, 21 und Galater 3, 13. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Die einzige Chance, um gerecht zu werden vor Gott, ist, mit dem identifiziert zu werden. Und das ist das, was wir in der Taufe zum Ausdruck bringen. Identifikation mit Jesus. Das ist jetzt mein, weil Jesus sich mit mir identifiziert hat. Galater 3, Vers 13. Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Wie denn? Da er zum Fluch wurde für uns. Er hat nicht nur den Fluch getragen. Er wurde mit dem Fluch selbst identifiziert. Ihr Lieben, im Wunder der Dunkelheit, mitten am Tag, zeigt sich die mächtige geistliche Realität unserer Sünde. Wie stark Sünde ist und was der Preis für Sünde ist. Zweitens, das zweite Wunder, das wir am Kreuz sehen. Das zweite Wunder ist Jesu Wort der Verlassenheit. Das Wunder der Frage Jesu. Warum ist dieses Wort wundersam oder so überraschend? Weil es das erste Mal ist, dass Jesus selbst seinem Vater eine Frage stellt. Und es ist das erste Mal, dass Jesus seinen Vater nicht Vater nennt, sondern mein Gott. Das ist sehr schwer zu verstehen. Wir tauchen jetzt in etwas hinein, ihr Lieben, was sehr schwer zu verstehen ist. Und selbst die besten Theologen sprechen darüber, wie undurchdringlich im Prinzip dieses Geheimnis hier ist, was hier gerade passiert. Nur mal, um zwei Beispiele zu bringen. Hegner sagt zum Beispiel, dies ist eines der undurchdringlichsten Geheimnisse der gesamten Evangelienerzählungen. Und vielleicht ist es am besten, die Worte einfach so stehen zu lassen, wie sie sind, in ihrer Undurchdringlichkeit für uns Sterbliche. Und Leon Morris sagt, gottesfürchtige und ernsthafte Christen haben diese Worte immer, immer als sehr schwierig erachtet. Also, wir tun unser Bestes. Was ist denn so schwierig an dieser Aussage Jesu, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sind die Worte nicht klar und eindeutig? Was ist denn das Problem, das darin liegt? Das Problem ist, wie kann sich Gott von Gott trennen? Wie geht das? Frage, die ich mir seit Jahrzehnten stelle. Wie kann der ewige, dreieinige Gott in einer, der in ewiger Gemeinschaft gelebt hat miteinander, Johannes 1,1, das Wort und Gott in ewiger Gemeinschaft, wie kann der Vater sich lösen vom Sohn? Hier geschieht etwas Unmögliches. Hier geschieht etwas Unmögliches. Gott kann sich nicht von Gott völlig trennen. Und ich wage jetzt mal einen Gedanke, den ich nachdenken kann. Ob das wirklich die Antwort ist, sei mal dahingestellt. Auch von William Hendrickson, also eine mögliche Antwort, die ich zumindest nachvollziehen kann. Er sagt, die Antwort muss lauten, dass Gott der Vater die menschliche Natur seines Sohnes verlassen hat. Und zwar in einem begrenzten, wenn auch sehr realen, qualvollen Sinne. Es kann nicht heißen, dass Gott der Vater jemals aufgehört hat, seinen Sohn zu lieben. So, und bei dem, was er jetzt gesagt hat, jetzt lasst uns mal nachdenken. Ihr Lieben, warum wurde Jesus überhaupt Mensch? Was ist der eigentliche Grund? Warum musste er Mensch werden? Hätte er nicht das, was er getan hat, auch als Gott tun können? Warum wird er Mensch? Warum wird er einer wie du und ich? Welchen Vorteil oder welche nötige Sache ist da drin, dass er Mensch werden musste? Ja. Sehr gut, eine sehr gute Antwort aus 1. Mose 3. Ne? Dieses, dass der Erlöser aus der Menschheit kommen muss. Dass Gott das am Anfang gesagt hat. Aber warum muss er aus der Menschheit kommen? Ich denke, ihr Lieben, es liegt unter anderem mit daran, weil Jesus als Mensch, nur als Mensch, was tun kann. nur als Mensch. Sterben. Ganz genau. Nur als Gott kann er nicht sterben. Wie denn? Erst die menschliche Natur öffnet ihm diesen Weg, diese menschliche Erfahrung zu erleben, was es heißt, den Tod zu durchlaufen. So, und wenn das stimmt, schon im Blick auf sein Sterben, kann darin dann nicht auch dementsprechend die Antwort liegen, dass Gott sich von ihm lösen konnte? Aufgrund der menschlichen Natur? So wie Henriksen das versucht zu erklären. Einfach, ich gebe euch das mal und ihr könnt das mitnehmen, ihr könnt da weiter drüber arbeiten. Aber damit ihr etwas habt, womit man arbeiten kann, wo ihr forschen könnt. Ich denke, dass das lohnende Gedanken sind. Weil es ist nun mal ein tiefes Geheimnis, was hier passiert. Jesus wurde zur Sünde gemacht. Das heißt, was immer ihm geschah, ihr Lieben, geschah in Gottes Augen hier in diesem Moment gleichzeitig aller Sünde. Was immer Gott, der Vater, seinem Sohn antut, tut er in diesem Moment allem Bösen, allem Schlechten, allem Leid, allem Schmerz an, das es je in dieser Welt gab. In diesem Moment wird Jesus so behandelt, als hätte er, als wäre er verantwortlich für alles Leid und alles Unrecht in dieser Welt. Als hätte er es selbst getan. Gehen wir das mal plastisch durch. Als wäre er verantwortlich für allen Völkermord in dieser Welt. Als hätte er den Befehl dazu gegeben oder selbst ausgeführt. Verantwortlich für jeden Kindesmissbrauch. Verantwortlich für jeden Ehebruch. Für jede Untreue, die es in der Geschichte der Menschheit gab. Und zu was sonst noch die Sünde fähig ist. Gott, sein Vater, muss ihn so behandeln, wie er es hier tut. Aber das Geheimnis, was darin liegt, ist, während der Vater ihn so behandelt und ihn hier so schlägt, tut der Vater gleichzeitig was? Und darin liegt das Geheimnis. Er besiegt die Sünde im Kern. Richtig? Er besiegt die Sünde im Kern. Michael Goheen drückt es voll wie folgt aus. Die Kreuzigung ist die mächtigste Tat Gottes in der ganzen Geschichte, denn damit besiegte er die Sünde und den Tod. Indem Gott der Vater den Sohn schlägt, schlägt er gleichzeitig den Tod und jede Sünde. Und auch wenn der Vater in diesem Augenblick Jesus schlägt, Jesus und sein Angesicht für einen Augenblick vor Jesus verbirgt, ist euch aufgefallen, Jesus hält trotzdem am Vater fest. Und das darf uns nicht entgehen. Jesus hält trotzdem am Vater fest. Jesus rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er sagt: mein Gott. Und das zeigt, der Vater war Jesus nicht ganz verloren gegangen, auch wenn der Vater sich abgewandt hat. Jesus hält fest. Und das ist sein Recht und das ist unser Recht, das wir haben. Egal, wie sehr wir spüren oder empfinden, Gott hat sich vielleicht von uns entfernt oder er redet nicht mehr. Wir dürfen festhalten und Jesus macht es uns vor, sogar in diesem Moment. Mein Gott. Jesus vertraute seinem Vater weiterhin. Und letztlich wusste Jesus auch in diesem Moment, mein Vater liebt mich weiterhin. Das gab er nicht auf. das gab er nicht auf. Die Frage, die Jesus an seinen Vater stellt, macht also deutlich, dass das Verhältnis Jesus zu Gott, seinem Vater, keinen Schaden genommen hat. Das war weiterhin intakt. Das sehen wir dann auch, ihr Lieben, wenn wir nur einen Augenblick weitergehen. Weil wir sind am Ende nachmittags um 3 Uhr und es sind jetzt nur noch ein paar Minuten, bis Jesus das letzte Wort spricht und den letzten Atemzug tut und die letzten 3 Worte ausspricht. Das kommt jetzt Schlag auf Schlag. Und was ist schon nach ein paar Minuten das nächste Wort, was Jesus spricht? Das letzte. Habt ihr aufgepasst? Sehr gut, Marc. Sehr gut. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Aus den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wird schon ein paar Minuten später das Wort, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das Wunder der Frage Jesu. Und doch bleibt diese Frage ein Wunder, das ein Geheimnis verbirgt, das wir ja wahrscheinlich hier nie ganz lösen werden. Wenn Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Verbindung mit dem vierten Wort Jesu sind erstaunliche, wundersame Dinge, die wir verbinden können. Das Wunder der Dunkelheit. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht, deswegen die Dunkelheit. Das Wunder der Frage Jesu, Jesu Wort der Verlassenheit, ist sehr schwer zu begreifen, sind wir durchgegangen. Und das dritte, das Wunder des Schweigens. Das Wunder des Schweigens. Und ich glaube, dass darin entscheidende Lektionen für uns liegen, wenn wir dafür bereit sind. Offen sind. Im 27. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, ihr Lieben, gibt es keine Antwort auf diese Frage. In ganz besonderen Momenten im Leben Jesu hört Jesus immer wieder eine Stimme aus dem Himmel, vom Vater selbst. Und oft dürfen Menschen Zeugen sein und es mithören. Hier war keine Stimme, wie bei seiner Taufe oder wie auf dem Berg der Verklärung, wo zweimal die Stimme des Vaters herabkam und sagte, das ist mein geliebter Sohn. Das ist der, an dem, wo ich, dem ich wohlgefallen habe, ihn hört. Hier ist diese Stimme nicht. Warum war der Vater still? War Jesus nicht mehr der geliebte Sohn in diesem Moment? Hatte der Vater kein Wohlgefallen mehr? Er war doch genau für diesen Moment gekommen. Ich denke, im wundersamen Schweigen des Vaters liegen wichtige Lektionen für uns verborgen. Nämlich wie Jesus mit diesem Moment des Schweigens Gottes im Angesicht seines Leidens und Sterbens umging. Wie ist Jesus dann in diesem schrecklichsten aller Momente mit dem Schweigen seines Vaters umgegangen? Was hilft, wenn Gott im entscheidenden Moment wunderlich zu schweigen scheint? Was hilft? Ein paar Lektionen zum Abschluss. Erstens, wir dürfen Gott die harte Warum-Frage stellen. Damit will ich anfangen. Wir dürfen Gott die harte Warum-Frage stellen. Gott ist immer bereit zu trösten. Selbst Jesus, der Sohn Gottes selbst, stellt diese Frage. Warum? Er macht es uns vor. Und er hat ganz bestimmt nicht dabei gesündigt oder ein falsches Motiv gehabt. Jesus stellt die eine Frage, die so viele Menschen bewegt und auf die sie eine Antwort von Gott suchen. Warum, Gott? Warum? Und hier, Jesus stellt diese Frage laut. Er stellt sie laut, damit jeder es hört. Nicht nur für die Leute, die auf Golgatha dabei standen, sondern dass es verewigt wurde im Wort Gottes und alle Generationen danach diese Frage immer und immer wieder hören von dem Sohn Gottes selbst. Es ist nicht unsere Aufgabe, eine Antwort auf diese quälende Frage zu finden oder zu geben. Und ich denke, das hilft uns auch, wenn wir im Umgang mit Leid sind von anderen Menschen, mit schwerem Leid, und sie daran zu zerbrechen drohen, ihr Lieben. Wir müssen keine Antwort auf diese Frage geben, die an Gott gerichtet ist. Wir müssen Menschen helfen. Das, was Jesus hier auch tut. Wir müssen Menschen helfen, diese entscheidende Frage an Gott selbst zu richten, nicht an Menschen. Und immer wieder zu ihm selbst zu gehen. Und mit aufrichtigem Herzen dort zu stehen und diese Frage zu stellen. Ihm selbst. Und wenn wir auf Gottes Antwort warten, ihr Lieben, denke ich, ist es auch hilfreich, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen einer Erklärung Gottes und dem Trost Gottes. Gott ist uns keine Erklärung schuldig und er gibt sie auch Jesus hier nicht. Und mit dieser Spannung müssen wir leben bis zum Ende. Die werden wir nicht lösen. Die werden wir für niemanden lösen. Aber Gott ist immer bereit und willens zu trösten. Immer bereit und willens zu trösten. Er wiederholt seine gnädigen Versprechen an uns und er sagt, vertrau mir, ich werde es gut zu Ende bringen. Es wird gut ausgehen. Wisst ihr, dass Jesu Gebet, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ein Zitat ist? Marc? Das ist unser Lexikon jetzt hier. Psalm 22, und zwar ganz am Anfang, so beginnt dieser Psalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Jesus, so und jetzt gehen wir das mal durch, ihr Lieben, als Jesus im Sterben liegt, was tut er? Er rezitiert Psalm 22. Wright schreibt, wenn Jesus oder Paulus oder ein anderer Schreiber des Neuen Testaments einen Vers aus der Heiligen Schrift zitieren, beziehen sie sich immer auf den gesamten Kontext des zitierten Verses. Und die zweite Hälfte, und jetzt hört und staunt, die zweite Hälfte von Psalm 22 fährt fort, sich auf den Triumph Gottes zu freuen. Heute Nachmittag lest für euch selbst Psalm 22. Und wenn Jesus hier begonnen hat, in dieser schwersten aller Momenten, seines Lebens mit Psalm 22 zu beginnen und das innerlich möglicherweise durchgegangen ist, dann hat er sich am Ende selbst die Antwort auf seine eigene Frage geben können. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im letzten Drittel heißt es zum Beispiel gegen Ende, Vers 24 oder 25, je nachdem, welche Verszählung man hat, denn er hat ihn nicht verachtet noch verschmäht, das Elend des Armen und sein Antlitz nicht verborgen vor ihm. Und da er zu ihm schrie, hörte er es. Das ist das, was in Psalm 22 steht. Wenn Jesus das durchging, er bekam selbst die Antwort auf seine Frage aus dem Wort. Jesus hatte den Trost seines Vaters im Wort gefunden. Auch wenn Gott selbst ihm in diesem Moment keine Erklärung gibt, so war dennoch sein Trost da. Und ihr Lieben, manche sagen, wenn man den Psalm nämlich zu Ende liest, der letzte Vers auf Psalm 22, schaut ihn euch an. Da heißt es, Vers 31, sie verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. Und der letzte Satz, denn er hat es getan. Und weise Bibellehrer weisen darauf hin, unter anderem Wright und Gaidanius, dass das ein Nachhall ist von Jesu Siegesruf. Es ist vollbracht. Und hier ist also der Anfang und das Ende im Psalm 22, den Jesus im Moment seines Sterbens zitiert. Er beginnt mit dem schrecklichen Schmerz der Ablehnung und all dem, was darauf folgt an Leid. Aber er endet mit einer triumphalen Bestätigung des Sieges Gottes. Alles im Psalm 22. Jesu Wort war nicht nur am Ende ein Warum. Das war nicht sein letztes Wort. Sein letztes Wort war, es ist vollbracht. Und darin fand Jesus Trost. Zweitens, auch wenn Jesus vom Vater verlassen wurde, das mache ich jetzt ein bisschen schneller, und auch wenn Jesus vom Vater verlassen wurde und der Vater schweigt, Jesus schweigt nicht und er hört nicht auf zu beten. Du musst nicht schweigen. Wir müssen nicht schweigen, wenn wir den Eindruck haben, Gott schweigt. Jesus darf an seinem Vater festhalten. Auch in diesem Moment, auch wenn er das Gefühl hat, mein Vater lässt mich los. Aber ich darf dennoch festhalten und sagen, mein Gott. Und auch wenn die Zärtlichkeit und Intimität des ersten und des letzten Gebetes hier an dieser Stelle nicht zu finden ist, dennoch, Jesus betet immer noch. Er betet immer noch. Das heißt, Jesus war auch in diesem Moment völlig überzeugt. Mein Vater hört mich. Mein Vater hört mich. Auch wenn er nicht antwortet. In dieser Hinsicht, ihr Lieben, ist dieses Wort eine Ermutigung für uns. Gebet lohnt sich immer. Egal, was wir empfinden. Egal, wie weit Gott entfernt scheinen mag von uns. Es kommt bei Gott an. Egal, ob er antwortet oder nicht. Es lohnt sich. Drittens, für Menschen, die zu Jesus gehören, ihr Leben, ist es unmöglich, Verlassenheit jemals noch zu erleben. Eine weitere Lektion, die wir aus diesem Wort nehmen können, was Jesus uns gegeben hat, ist, es ist unmöglich. Wenn du an Jesus Christus gläubig bist, es ist unmöglich für dich oder für irgendeinen von uns, das noch zu erleben, diese Art von Verlassenheit und diese Art von Einsamkeit, die Jesus hier erleidet. Er erleidet sie ja gerade deswegen, dass das niemand, er erleidet die Einsamkeit der Hölle und die Verlassenheit der Hölle, damit wir das nicht mehr erleiden. Es ist nicht mehr möglich, für keinen von uns jemals wieder so verlassen zu sein. Und ist das nicht eine Hoffnung? Ist das nicht etwas, was wir in uns aufnehmen können, worüber wir jubeln können und sagen können, hey, diese Tür ist ein für alle Mal verschlossen, die wird nie wieder geöffnet, diese Verlassenheit wird wird uns nie begegnen. Ist nicht mehr möglich. Sie ist unmöglich geworden. Und wenn das in uns ankommt, dann können wir danken, egal wo wir stehen. Egal, was wir erleben. Und habt ihr noch Kraft für ein letztes? Es macht es noch um einiges persönlicher. Jesus schenkt uns ein Vorbild, ihr Lieben, für vielleicht auch hier für unser eigenes Sterben. Du wirst sterben. Vielleicht nicht heute, aber du wirst. Vielleicht schenkt es dir Gott, dass du auf einem Sterbebett liegen wirst und einigermaßen noch klar im Kopf dabei bist, wie immer dein Moment sein wird, aber du wirst sterben. Du und ich, wir werden sterben. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wenn dein Leben ausklingt, mit welchen Gedanken du auf dem Sterbebett liegen möchtest? Was deine letzten Gedanken, deine letzten Worte sein sollen? Bist du an diese Stelle schon mal hingegangen? Wir dürfen Jesus erleben. In den letzten Momenten seines Lebens, den letzten Atemzügen. Wir dürfen dabei sein. Und wie tröstlich und beruhigend kann es sein, die richtigen Worte im Herzen zu haben, in diesem Moment. Den richtigen Psalm, die richtigen Lieder. Und so aus diesem Leben hinauszugleiten. Wir können dankbar sein, wenn Familie oder Freunde sich an unserem Sterbebett versammeln. Und auch für sie ist das eine Hilfe, wenn sie Psalmen lesen und Lieder singen, auch für sie Abschied zu nehmen von uns. Sie können dadurch ihre eigene Trauer verarbeiten. Aber für uns, wie wollen wir gehen? Wie wollen wir gehen? Was wollen wir rezitieren im letzten Moment? Was soll auf unserem Herzen, in unserem Herzen sein? Und ihr Lieben, das wird uns helfen. Das wird uns helfen, im Vertrauen auch diesen letzten Schritt in die Ungewissheit zu gehen, aus dem niemand mehr aus eigener Kraft zurückkehrt. All das können wir aus diesem Wort Jesu mitnehmen. Jesu viertes Wort am Kreuz, das Wort der Verlassenheit, ist ein wundersames Wort mit vielen Fragen, nicht wahr? Aber in dem Wunder der Dunkelheit, ihr Lieben, im Wunder der Frage Jesu und im Wunder des Schweigens des Vaters liegt auch eine unglaubliche Schönheit, eine tiefe Geborgenheit und Sicherheit unserer eigenen Erlösung. Wir können alleine aufgrund von diesem Moment für immer dankbar sein für die Vergebung, die dieser Moment eröffnet hat. Amen.